Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast. Medizin für die Ohren.
Mit Viola Gräfenstein.
In Deutschland leben schätzungsweise rund 140.000 Menschen mit einer Querschnittlähmung. Und jährlich kommen rund 2.000 neue Betroffene hinzu, häufig durch Unfälle oder Erkrankungen. Die Folgen für Betroffene, aber auch Angehörige, sind weitreichend. Dr. Med. Axel Hempfing ist Chefarzt in der Paraplegiologie im Zentrum für Querschnittgelähmte der Werner-Wicker-Klinik in Bad Wildungen. Mit ihm spreche ich über multidisziplinäre Therapien bei Querschnittlähmungen. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Hempfing.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Dr. Hempfing, wie kommt es typischerweise zu einer Querschnittlähmung?
Von einer Querschnittlähmung spricht man ja dann, wenn das Rückenmark eine Schädigung erleidet. Und zu dieser Rückenmarkschädigung kommt es eben durch vielfältige Ursachen. Typischerweise kommt einem so als erstes in den Sinn, dass es zu einem Unfall gekommen ist. Das sind ja häufig Verkehrsunfälle, aber auch Sportunfälle. Aber neben diesen unfallbedingten Rückenmarkschädigungen gibt es eben auch eine Vielzahl an nicht traumatischen, also nicht unfallbedingten Schädigungen. Es kann zu Entzündungen des Rückenmarkes kommen, zu Tumoren des Rückenmarkes. Es kann Infarkte, also Durchblutungsstörungen im Rückenmark geben, ähnlich wie man das vom Herz oder auch vom Gehirn kennt. Es gibt Autoimmunerkrankungen, die dazu führen, also eine Vielzahl an Erkrankungen, die dazu führen. Auch ein zunehmendes Thema sind verschleißbedingte Erkrankungen. Wir werden ja alle, was ja eine schöne Situation ist, immer älter. Es gibt verschleißbedingte Veränderungen der Wirbelsäule, die auch zu Querschnittlähmungen führen können. Und es gibt auch angeborene Erkrankungen, wie die Spina bifida, also der angeborene offene Rücken, wie er bezeichnet wird, die auch zu lähmungsbedingten Veränderungen und einer Rückenmarkschädigung führen können. Wichtig finde ich auch nochmal, dass es international große Unterschiede gibt, wenn man vergleicht Europa auch mit den USA zum Beispiel. Da sind unter anderem auch Gewaltverbrechen eine häufige Ursache von Querschnittlähmungen, was eben glücklicherweise ja in Deutschland, auch in Europa, nur einen kleinen Teil der Rückenmarkschädigungen darstellt.
Welche Körperbereiche sind bei Querschnittlähmungen zumeist betroffen?
Es hängt ja zunächst erstmal maßgeblich von der Höhe der Schädigung ab, denn man unterscheidet ja, abhängig von der Lähmungshöhe, wenn sie etwa die Halswirbelsäule betrifft, eine Tetraplegie, wo also Arme und Beine lähmungsbedingte Veränderungen haben, von der Brust- und Lendenwirbelsäule, dann sprechen wir von einer sogenannten Paraplegie. Das heißt, die Arme sind noch unbetroffen und die Patienten haben nur lähmungsbedingte Veränderungen in den Beinen. Man denkt ja immer an die, bei einer Querschnittlähmung, an Einschränkungen der Motorik und auch der Sensibilität. Was aber im Alltag in den Querschnittzentren von ebenso großer Bedeutung ist, sind die Einschränkungen der üblichen Körperfunktionen, also der sogenannten vegetativen Funktionen, also des autonomen Nervensystems. Das heißt, durch die Lähmung, natürlich auch wieder abhängig von der Lähmungshöhe, kann die Blasen- und Darmfunktion betroffen sein, Kreislauffunktionen, Temperaturregulationsstörungen kann es geben, Sexualfunktionsstörungen, also eine Vielzahl an Körperfunktionen, die bei Eintritt einer Rückenmarkschädigung in Mitleidenschaft gezogen werden kann.
Bedeutet also, dass die Patientinnen und Patienten, die betroffen sind, je nachdem, wo die Querschnittlähmung ist, bestimmte Dinge können oder eben nicht mehr können?
Genau, es ist zum Beispiel so, dass wenn die Arme und auch die Rumpfmuskulatur, an die man natürlich denken muss, ganz entscheidend sind, um zum Beispiel stabil sitzen zu können. Armfunktion zu haben, macht natürlich einen riesigen Unterschied im Vergleich zu denjenigen, die die Arme nicht einsetzen können, weil sie eine hohe Lähmung im Bereich der Halswirbelsäule haben. Und die entsprechenden funktionellen Einschränkungen sind natürlich extrem viel größer, wenn Patienten ab der Halswirbelsäule gelähmt sind.
Was ist die besondere Expertise Ihres Zentrums für Querschnittgelähmte?
Es ist grundsätzlich so, dass wir in Deutschland in der guten Situation sind, dass wir über ganz Deutschland verteilt große Zentren haben. Die sind von unserer Fachorganisation, der DMGP, also unserer Fachgesellschaft, auch zertifiziert. Und wir sind eines dieser zertifizierten Zentren. Die Besonderheit bei uns ist etwas, dass wir ein überdurchschnittlich großes Zentrum sind und dadurch natürlich auch in der guten Situation sind, dass unsere Schwerpunkte, die sich auf verschiedene Symptomkomplexe beziehen, sehr groß sozusagen ausgebaut sind. Wir haben eine eigene chefärztlich geführte große Abteilung für Neurourologie. Wir haben größere Sektionen bei uns mit entsprechenden Sektionsleitungen, wie zum Beispiel die Viszeralmedizin. Das ist ein Kollege Dr. Liener, der langjährig erfahren ist, den ganzen Bereich auch, kann man sagen, deutschlandweit mit aufgebaut hat. Wir haben einen großen Bereich, wo es um die Schmerztherapie geht. Wir haben eine eigene Sektionsleitung für die innere Medizin, für alle kreislaufbedingten Folgen der Querschnittlähmung. Wir haben einen großen Bereich der Dekubituschirurgie, was einen wesentlichen Teil unserer Arbeit ausmacht. Auch ein Teil der Kollegen, die sich um Extremitätenchirurgie kümmern. Also insofern würde ich sagen, wir haben einen große Schwerpunkte, dadurch viele Möglichkeiten und so können wir letztlich die Patienten auch ganzheitlich behandeln und das in einem sehr erfahrenen Team. Wir sind eine langjährig bestehende große Querschnittabteilung mit vielen und auch speziell weitergebildeten Pflegekräften unter anderem und bei uns ist Teamarbeit tatsächlich kein Lippenbekenntnis, sondern täglich gelebte Realität.
Welche Formen der Querschnittlähmung behandeln Sie in Ihrem Zentrum?
Durch die Größe, wie ich es eben benannt habe, können wir eigentlich hier alle Formen der Querschnittlähmung behandeln. Das betrifft alle Lähmungshöhen, alle Lähmungsursachen einer Querschnittlähmung können sowohl konservative als auch operative Maßnahmen anbieten. Was wir nicht machen, das ist so, dass einige Patienten anfragen, wir haben nicht die Akutbehandlung vom Unfallort. Dafür gibt es spezialisierte Kliniken, auch wie ich es vorhin erwähnt habe, in diesen DMGP-Zentren. Das sind häufig auch sogenannte BG-Kliniken, das heißt die Akutversorgung, direkt vom Unfallort bieten wir bei uns nicht an. Und was für viele Patienten auch noch wichtig ist, werden ja auch einige Betroffene zuhören, dass wir nicht zum Beispiel Patienten behandeln, die Schädelhirnverletzungen haben oder Schädelhirnerkrankungen haben, wie zum Beispiel angeborene Sauerstoffunterversorgung des Gehirns. Das zählt eher in den neurologischen Fachbereich. Wenn wir von Querschnittlähmung sprechen, dann sprechen wir von Schädigungen des zentralen Nervensystems, also des Rückenmarkes und nicht des Schädels selbst.
Aber Sie behandeln auch Menschen, die das schon länger haben, richtig?
Ja, ein großer Teil sind Patienten, die eine langjährig bestehende Querschnittlähmung haben und eben dann mit Folgeproblemen zu uns kommen.
Worauf arbeiten Sie in der Behandlung Ihrer Patienten langfristig hin?
Langfristig ist ein gutes Wort, weil alle Querschnittzentren eigentlich die sogenannte lebenslange Nachsorge, das heißt das jahrelange Kümmern um Folgeprobleme der Querschnittlähmung sozusagen mit behandeln. Wenn ich es in einige Worte fassen würde, würde ich sagen, die letztlich Ziele sind eine größtmögliche Selbstständigkeit der Patienten, die Teilhabe am Leben. Allgemein gesprochen kann man auch sagen, die möglichst hohe Lebensqualität der Patienten und ein möglichst hohes Aktivitätsniveau. Das wären eigentlich so ein paar Schlagwörter, die wir versuchen in der Therapie zu erreichen.
Ist eine Querschnittlähmung heilbar?
Es ist so, wenn ich auf die Frage generell antworten würde, muss man leider sagen, dass eine Wiederherstellung zu einem gesunden Rückenmark auch heutzutage leider nicht möglich ist. Es kommen ja häufig solche Fragen, weil natürlich auch in der Presse immer mal wieder Berichte erscheinen, dass durch medikamentöse Therapien, seien es Stammzellen oder sonstige Therapien, eine wiederherstellende Funktion möglich ist. Wenn wir aber von einer Heilung der Querschnittlähmung sprechen, muss man sagen, das ist heutzutage nicht möglich. Abhängig von der Lähmungsursache und den Gründen für den Eintritt einer Querschnittlähmung, wie am Anfang erwähnt, kann man natürlich sozusagen bestmögliche Voraussetzungen auch teilweise operativ schaffen, dass die Heilung im Sinne einem Erhalt oder einer Verbesserung der Funktion möglichst gut sind. Zum Beispiel durch eine Operation, in dem die gebrochene Wirbelsäule und das eingeengte Rückenmark befreit ist und so die Bedingungen möglichst gut sind. Aber eine wirkliche Heilung des Rückenmarkes gibt es heutzutage nicht. Es gibt natürlich umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen hierüber und es gibt, ich würde es mal nennen, vielleicht zarte Pflänzchen, die darauf hindeuten, dass man aktuell für einen bestimmten Teilbereich der Lähmung Besserung erzielen kann. Aber dass man jetzt davon sprechen kann, dass man das in der breiten, sagen wir mal, Patientenpopulation irgendwo zur Anwendung bringen könnte, das ist im Moment und auch in den nächsten wenigen Jahren nicht in Sicht.
Welche Behandlungen und Therapien führen Sie in Ihrem Zentrum durch?
Zunächst mal sprechen wir von einer sogenannten Erstbehandlung, wenn Patienten mit einer neu aufgetretenen Querschnittlähmung zu uns kommen. Das sind die Patienten, die sich an eines der vorher erwähnten DMGP-Zentren wenden können. Und das nimmt einen großen Anteil natürlich unserer Behandlung ein, weil das natürlich auch Patienten sind, die teilweise viele Monate bei uns sind. Das heißt nicht, dass jede querschnittgelähmte Patient bei uns ein halbes Jahr verbringt, aber es gibt auch Behandlungsverläufe von bis zu einem Jahr. Und das ist natürlich eine insgesamt gesagt sehr aufwendige Behandlung, weil Patienten aus in ihrem bisher gelebten Leben praktisch herausgerissen werden, sich auf eine vollkommen neue Lebenssituation einstellen müssen. Und insofern gibt es natürlich sehr viele Notwendigkeiten in der Behandlung und Einstellen auf das neue Leben. Wenn wir von weiteren Behandlungen sprechen, dann geht es viel auch um die Vermeidung von Komplikationen. Also eine letztlich das, was ich vorhin mit der lebenslangen Nachsorge angesprochen habe, dass wir vermeiden wollen, dass Dekubitus, also Druckgeschwüre, auftreten. Das macht unter anderem unsere große ergotherapeutische Behandlung, wo es um die Anpassung der Rollstühle, um Sitzkissenanpassung gibt, hochindividualisiert. Da geht es um die Physiotherapie, aber auch um Logopädie und alle Therapiedisziplinen, die wir hier haben. Wir haben die große psychologische Abteilung im Haus, einen Sozialdienst, der sich um die ganzen sozialen Aspekte nach eingetretener Querschnittlähmung kümmert. Also das ist vielfältig und abhängig von der Art der Querschnittlähmung. Und insgesamt kann man sagen, dass wir konservativ als auch natürlich operativ therapieren.
Welche operativen Eingriffe kommen bei querschnittgelähmten Patienten und Patientinnen bei Ihnen zur Anwendung?
Zunächst würde ich unterscheiden wollen zwischen der Akutbehandlung, weil wenn Patienten zum Beispiel mit einem Trauma, also einer Verletzung der Wirbelsäule kommen und Patienten neu zu uns kommen, dann klären wir erstmal, ob eine operative Therapie im Bereich der Wirbelsäule eine Indikation darstellt. Also ob wir zum Beispiel durch Korrekturoperationen, man muss sich das so vorstellen, Patienten kommen zum Beispiel vom Unfallort in eine unfallchirurgische Klinik, werden dort versorgt. Das ist natürlich unter diesem Zeitdruck und der Akutsituation anders möglich, als wenn wir eher Zeit haben zur genauesten Diagnostik und Abklärung. Wir sind, und ich selbst habe lange in diesem Zentrum ja auch gearbeitet, in der Wirbelsäulenchirurgie, wir sind hochspezialisiert auf Revisionsoperationen im Bereich der Wirbelsäule. Und das, würde ich sagen, wäre die erste Abklärung, dass wir sehen, gibt es eine sinnvolle Indikation für eine Revisionsoperation an der Wirbelsäule.
Was ist eine Revisionsoperation? Können Sie das noch einmal kurz bitte erläutern?
Revision bedeutet eine Nachoperation. Das heißt, dass wenn in der Akutsituation vielleicht der Rückenmarkskanal nicht komplett befreit werden konnte, wenn kleine Veränderungen oder Formveränderungen der Wirbelsäule noch bestehen, sodass wir denken, dass durch eine nochmalige Nachkorrektur, also eine sozusagen Wiederherstellung des normalen Profils der Wirbelsäule, dann ein besseres Ergebnis erzielt werden kann. Und so haben wir immer mal wieder Patienten, die halt aus der Akutsituation herauskommen. Wir sind da auch in engem Austausch mit den voroperierenden Kliniken. Das geschieht also immer eigentlich in Absprache. Dann kann man auch durch eine operative Revision, also nach Operation, eine Verbesserung der Prognose erzielen. Unabhängig von dieser Akutsituation gibt es eine Vielzahl an operativen Therapien. Ich habe vorhin angesprochen die Neurourologie, die wie gesagt als chefärztlich geführte Abteilung auch viele operative Therapien macht. Viele Patienten haben eine Blasenspastik. Da werden zum Beispiel Medikamente in den Blasenmuskel indiziert, damit die Blasenspastik unterdrückt wird. Das kann hingehen bis zu Blasenersatzoperationen, auch Urinableitungen zum Beispiel durch die Bauchdecke. Das ist ein großer Bereich. Dann haben wir viele Patienten, die ein Dekubitus, also ein sogenanntes Druckgeschwür erleiden, die wir plastisch sozusagen decken. Und da muss man immer bedenken, dass die Patienten ja durch die lange Sitzzeit auch eine belastbare plastische Deckung haben müssen, damit das eben nicht zu einem erneuten Auftreten dieses Dekubitus kommt. Wir haben Patienten, die Brüche haben, denn Osteoporose ist ein Thema in der Querschnittmedizin. Patienten, die durch ein Bagatelltrauma einen Bruch zum Beispiel an den unteren Extremitäten erleiden. Wir haben Fehlstellungen der Gelenke. Viele Patienten haben ein Problem mit Spastik, das heißt, das ist ein erhöhter Muskeltonus. Das kann bis dahin gehen, dass wir sogenannte Pumpen implantieren, die Medikamente in den Rückenmarkskanal abgeben. Das sind jetzt nur einige Beispiele an verschiedenen operativen Therapien, die in Betracht kommen.
Sie arbeiten mit verschiedenen Fachbereichen zusammen. Welche Disziplinen sind involviert, um die nochmal zu erwähnen? Und wie gestaltet sich diese Zusammenarbeit? Können Sie darauf nochmal bitte eingehen?
Ich habe, glaube ich, schon ein paar Mal das Wort Team erwähnt. Also die Behandlung von querschnittlichen Patienten ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Teamarbeit. Und ohne diese Teamarbeit ist eine gute Behandlung der Patienten auch nicht möglich. Zum einen ist es natürlich auf der ärztlichen Seite so, dass wir Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichsten Fachdisziplinen haben. Wir haben Fachärzte für Orthopädie, wir haben Traumatologen, Allgemeinchirurgen, Neurologen, Innere Medizin, Reha-Mediziner, Viszeralchirurgen. Damit können wir einen großen Teilheit abdecken. Und ein Kollege von mir sagte mal, wir sind eigentlich wie ein allgemeines Krankenhaus für Patienten, die im Rollstuhl sitzen. Aber wenn ich von Team spreche, ist das natürlich nicht nur der ärztliche Bereich, sondern wir haben den großen therapeutischen und pflegerischen Bereich, wo wir hochspezialisierte, hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Ich habe einige der Fachdisziplinen schon erwähnt. Wir machen große interdisziplinäre Visiten zusammen. Wir machen gemeinsame Begutachtungen unserer Patienten, zum Beispiel in der Physiotherapieabteilung. Und das findet in der Regel, wie gesagt, interdisziplinär und interkollegial statt. Wir machen Teamsitzungen, wo wir die Patienten aus allen Bereichen betrachten. Und das ist integraler Bestandteil der Therapie.
Wenn ein Unfall passiert und eine Person ist mit so einer Diagnose konfrontiert, dann ist ja nicht nur die Welt der Person auf den Kopf gestellt, sondern auch die Welt der Angehörigen. Wie geben Sie da den Angehörigen und auch den Betroffenen eine Perspektive? Was leistet da Ihr Zentrum?
Diese Unterstützung, nach der Sie fragen, die zu geben, fällt natürlich auch dem Behandlungsteam viel leichter, wenn es im Behandlungsverlauf eine Besserung der neurologischen Symptomatik gibt. Wenn aber Patienten zum Beispiel nach einigen Monaten, wo sich keine neurologische Verbesserung, also eine wirkliche Besserung der Kraft in den Beinen oder des Gefühls einstellt, haben wir auch hier wieder im Team letztlich sehr erfahrene Kolleginnen und Kollegen. In erster Linie ist das natürlich auch die Psychologie, die dazugehört, die regelmäßig mit den Patienten und auch mit den Angehörigen spricht und letztlich diejenigen Kolleginnen und Kollegen, egal aus welchem Fachbereich, die lange querschnittgelähmte Patienten behandeln, haben natürlich auch Erfahrungen im Umgang, im Gespräch mit Patienten und Angehörigen, um sie letztlich aufzufangen und ihnen eine Perspektive zu geben. Ich will auch gerne erwähnen, zum Beispiel bestimmte Selbsthilfeorganisationen, kann ich auch erwähnen, die FGQ, das ist die Fördergemeinschaft für querschnittgelähmte Patienten in Deutschland, die bei uns auch als sogenannte Peer-Ansprechpartner zur Verfügung stehen, wo Stammtische bei uns stattfinden, wo sich Patienten an diese auch Betroffenen letztlich, die in dieser Selbsthilfeorganisation organisiert sind, wenden können. Das gibt eine große Unterstützung. Und ein ganz aktuelles Beispiel kann ich vielleicht auch nennen. Wir hatten einen Patienten, der vor einigen Jahren bei uns auch zur Erstbehandlung nach einem Motorradunfall war. Der hat bei uns Ende letzten Jahres einen Vortrag gehalten über Selbstständigkeit, die man erreichen kann. Er ist selbst auch Pilot und ist ans Nordkap gefahren mit einem umgebauten Wohnmobil. Und das haben wir im Sinne einer Patientenveranstaltung angeboten, was natürlich gerade für die neu betroffenen Patienten auch und die Angehörigen eben Hoffnung geben kann.
Also Mut machen ist auf jeden Fall sehr wichtig.
Mut machen ist sehr, sehr wichtig. Es gibt natürlich in der Phase der neu eingetretenen Querschnittlähmung auch ja im weiteren Behandlungsverlauf Phasen. Da ist natürlich erstmal die Verarbeitung ist sehr unterschiedlich, abhängig davon, in welcher Phase die Patienten sich befinden. Am Anfang ist klar, man wünscht sich nicht im Rollstuhl zu sitzen, sieht sich auch nicht als Rollstuhlpatient. Am Anfang ist natürlich die Hoffnung da, dass man als Fußgänger die Klinik auch wieder verlassen kann. Wenn sich das aber nicht einstellt, dann sind wir auch als Behandlungsteam gefordert, die Patienten da abzuholen und eben je nach letztlich Gemütszustand des Patienten und Behandlungsfortschritten dann zu schauen, welche Worte sind nun die richtigen und in welcher Richtung kann man nun auch weiter planen.
Welche Erfolge können Sie bei Patientinnen und Patientinnen nach einem Aufenthalt in Ihrer Klinik verzeichnen?
Ja, jede Klinik hat natürlich große Erfolge und man denkt dann schnell an natürlich auch oftmals jüngere Patienten, die nach einem unfallbedingten Querschnitt sich dann hier zum Beispiel nach erfolgter Wirbelsäulenoperation bessern und dann als Fußgänger auch die Klinik verlassen können. Diese Erfolge gibt es natürlich und es gibt auch Erfolge, wo man Patienten, die lange im Rollstuhl sitzen, zum Beispiel von einer Schmerzproblematik oder von einer Spastik befreien kann. Es gibt dann natürlich ebenso viele Patienten, wo man solche Erfolge eben nur schwerlich erzielen kann, weil Schmerzprobleme, sogenannte neuropathische, also nervenbedingte Schmerzen sehr schwer zu therapieren sind. Und dann geht es halt darum, den Patienten möglichst große Selbstständigkeit zu ermöglichen. Und dann würde ich es auch als Erfolg in der Behandlung bezeichnen, wenn wir Patienten aufzeigen können oder sie selbst erleben können, dass auch im Rollstuhl ein lebenswertes, selbstbestimmtes, aktives und doch letztlich glückliches Leben möglich ist.
Herr Dr. Hempfing, wo sehen Sie die Zukunft der Medizintechnik im Bereich Paraplegiologie?
Ja, Medizintechnik ist natürlich ein langes Thema, könnten wir separat sehr lange drüber sprechen. Es gibt natürlich große Fortschritte und ebenso hierdurch bedingt auch große Erwartungen der Betroffenen. Und die sind auch zum Teil natürlich berechtigt. Ich persönlich erwähne dann auch immer, dass es natürlich zunehmend auch das Thema der Finanzierung und der Verteilungsgerechtigkeit ein Thema ist. Wir können sehr hochspezialisierte technische Hilfsmittel entwickeln, sind natürlich zunehmend auch in der Thematik, wo sozusagen die Indikation liegt und wie viel sozusagen, soll ich sagen, welcher Aufwand gerechtfertigt ist, um was für den Patienten einen Benefit zu bringen. Natürlich, uns aus Therapeutensicht ist der maximale Einsatz, der auch der Medizintechnik gerechtfertigt, um den Patienten ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Das allgemein ist natürlich selbstverständlich. Einem kommt immer so in den Sinn diese sogenannten Exoskelette, das heißt solche praktisch robotisch und teilmechanisch und elektrisch gesteuerten Systeme, in die man sozusagen hineinschlüpft, die einen unterstützen und auch bei vollständigen Lähmungen sozusagen das Gehen Teil ermöglichen. Man muss aber tatsächlich im Einzelfall schauen, wie groß ist der Aufwand, um das zu erreichen, wie wichtig ist dem Patienten das. Und es gibt auch Patienten, die sagen, diesen Aufwand scheue ich und dann sitze ich lieber gut im Rollstuhl, als schlecht zu laufen. So ist eine weitläufige Zusammenfassung. Ansonsten gibt es natürlich viele Entwicklungen im Bereich der Rollstuhltechnik. Es gibt viele Dinge auch der Umfeldsteuerung. Da bin ich wieder bei dem Thema der hochgelähmten Patienten im Bereich der Halswirbelsäule. Das heißt, Umfeldsteuerungssysteme, die es einem ermöglichen, über Augenbewegung oder auch über die Sprache technische Dinge zu steuern, auch zu kommunizieren, auch etwa Fernseher zu steuern, Sprachnachrichten abzurufen oder zu generieren. Das sind natürlich hochspannende Dinge, die dem Patienten auch eine deutlich bessere Teilhabe am Leben ermöglichen.
Spielt da auch KI, also künstliche Intelligenz, eine Rolle?
KI wird aus meiner Sicht auch da, nicht nur im Krankenhaus allgemein, sondern auch gerade in der Steuerung von diesen Umfeldsteuerungssystemen eine zunehmende Rolle spielen. Aktuell würde ich sagen, steht das noch am Anfang, aber es ist sicherlich auch ein sehr interessantes Feld, was auch zukünftig deutliche Besserung bringen wird.
Herr Dr. Hempfing, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Sehr gerne, danke Ihnen für die Einladung.
Das war der Fachärzte-Talk von Primo Medico, die erste Wahl für medizinische Spezialisten. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.